Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Ja, ein herzliches Hallo zur nachhaltigen Tafelrunde. Mein Name ist Anja Fischer und ich darf Sie im Namen meiner Projektgruppe, den Fusionistas, durch diese nachhaltige Tafelrunde führen. Kurz zur Erklärung. Die Fusionistas sind eine Projektgruppe der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg. Und wir beschäftigen uns im Zuge des letzten Studienjahres, also dem sogenannten Projektjahr, sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und ja, wir Fusionistas hielten einen Projektauftrag, nämlich wir sollten ein innovatives und facettenreiches, aber auch ein nachhaltiges Gesamtkonzept erstellen. Ja, und da die Nachhaltigkeit für dieses Projekt ein Thema ist, aber auch für uns Teammitglieder selbst, möchten wir den Menschen, also euch allen da draußen, den Zuhörern zeigen, wie man auch auf ganz einfache Art und Weise im Alltag Nachhaltigkeit integrieren und somit auch nachhaltig handeln kann. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast zu erstellen, um Tipps einer Expertin zu sammeln, die euch, also allen da draußen, den Zuhörern helfen sollen, Nachhaltigkeit leicht mit dem Leben zu verbinden, also zu fusionieren. Ja, und an dieser Stelle darf ich die für dieses Vorhaben gewonnene Expertin, die Frau Katrin Renz, bitten, sich vorzustellen, und im Anschluss werde ich dann zu dieser Thematik offene Fragen stellen. Bitte.
Kurz zu meiner Person. Mein Name, wie bereits schon erwähnt, ist Katrin Renz. Ich bin auch eine ehemalige Absolventin der FH Wiener Neustadt am Campus Wieselburg. Habe dort auch Projektproduktmarketing studiert mit der Vertiefung damals noch nachhaltige Energiesysteme. Und in meinem zweiten Bildungsweg bin ich dann ins Energietechnik, Energiemanagement eingestiegen, weil ich auch schon damals verstehen wollte, wenn ich ein Marketingprodukt kreiere, Marketingkonzept erstelle, was dahinter steht. Und so hat sich auch für mich dann ein bisschen die Thematik der Nachhaltigkeit abgebildet, weil das ist auch der Sinn und der Zweck des nachhaltigen Denkens, Verstehens, ein Gesamtkonzept zu verstehen und darzustellen, transparent zu machen. Im zweiten Studiengang und dann bin ich eingestiegen in die Privatwirtschaft, in einen großen Elektrotechnikkonzern und habe dort das Energiemanagement, die Energiemanagementabteilung aufgebaut, mitgestaltet und bin dann schlussendlich mehr oder weniger in der Politik gelandet. Zuerst im Nationalrat, im österreichischen Nationalrat, als Energiereferentin für eine Abgeordnete des Nationalrats und bin dann in die Bundesverwaltung eingetreten, in der Fachsektion für Energie, zuständig für nachhaltige Energiesysteme. Und bin seit jetzt gut einem Jahr aktuell im neuen Klimaschutzministerium und dort beim Generalsekretär zuständig für Klimaschutz, Energie und eigentlich im Prinzip die Büroleitung, also umfasst sehr vieles. Und ja, da bin ich gerade beruflich aktiv und schaue, dass ich mit meinem beruflichen wie privaten einfach auch einen Beitrag zum Klimaschutz, zu einem nachhaltigen Leben auch leisten kann und setze mich dafür tagtäglich ein. Und ja, freue mich jetzt, dass ich hier eingeladen worden bin zu diesem Talk und schauen, was wir da draus machen können und ob ich ein paar Tipps von mir an die Zuhörerinnen geben kann.
Ja, danke, Frau Renz. Es hört sich echt spannend an und sehr abwechslungsreich. Also ich schätze, Ihnen wird nicht so leicht Fahrt. Gibt es immer etwas Neues zu tun. Ja, und da möchten wir einfach zuerst wissen, was einfach Nachhaltigkeit für Sie bedeutet.
Es ist eine wirklich eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist auch ein Kern Problem, wenn man so beziffern oder betiteln kann, was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist für mich persönlich ein sehr breites Spektrum und ist ein sehr breit gefasster Begriff und beinhaltet drei wesentliche Elemente. Das ist die Ökonomie, das ist die Ökologie und das ist der soziale Aspekt. Im beruflichen oder ja, vor allem im beruflichen Kontext sehe ich, dass Unternehmen sich vor allem auf ein oder zwei dieser Aspekte konzentrieren und der dritte verloren geht oder gar nicht beachtet wird. Und das ist meiner Meinung nach nicht wirklich gelebte Nachhaltigkeit. Für mich beginnt vor allem im Unternehmenskontext Nachhaltigkeit dort, wo aus diesen drei Bausteinen eine Synergie, eine Überschneidung stattfindet und aus dem Kernelement heraus wirklich eine nachhaltige Unternehmensführung gelebt und gestaltet wird. Also das ist vor allem für mich also die drei Punkte, dass mir wirklich diese Säulen bewusst mache und habe als Unternehmen, als Verantwortliche für ein Produkt, für Dienstleistungen, dass man wirklich auf diese Bereiche schaut und Wert legt. Und das sind eben die drei Ökologie, Ökonomie und der soziale Aspekt. Denn, und da fängt dann schon die Thematik und der Diskurs an. Ich kann zwar ein erfolgreiches oder das heißt erfolgreich, aber ein großes Unternehmen aufbauen. Jetzt kommen die großen Firmen drauf. Hoppala, es wird immer mehr zum Trend. Nachhaltigkeit wird in der Kommunikation immer stärker und auch von den Konsumentinnen gefordert und erwartet oder erwünscht. Dann macht man halt einmal ein grünes, vor allem die Farben spielen da sehr, sehr viel mit, ein neues Branding. Schön und gut, kommunikativ kann man das gut verwenden. Wenn man aber dann genau nachschaut, wo wird es produziert, ein Produkt, oder wie wird es verwendet, wie schaut der Lebenszyklus des Produktes eigentlich aus, dann kommen ganz andere Fragestellungen dann wieder auf. Und ich glaube, das ist auch dann der Kern, warum es für Privatpersonen dann vielleicht ein bisschen zu überfordert oder sehr schwer ist, dahinter zu schauen. Durch die Globalisierung, durch die Auslagerung der Produktion in Ländern, wo Transparenz, Menschenrechte, Umweltstandards sehr gering sind oder kaum vorhanden sind, wird es natürlich extrem schwierig nachzuprüfen und auch darzustellen. Und da fängt es eben an, wo setze ich an, wie will ich eigentlich wirklich von Anfang an mein Produkt, mein Unternehmen ausrichten und wie setze ich das dann wirklich um, wie wichtig und wie authentisch bin ich in meiner Unternehmensführung und in der Ausrichtung meines Unternehmens. Und das ist eigentlich für mich Nachhaltigkeit, ist wirklich diese Symbiose, das Miteinander dieser Bereiche, ohne Ausschluss des anderen. Sonst kommt man in ein Ungleichgewicht und die Balance macht dann eigentlich wirklich das ein erfolgreiches Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit aus. Das war jetzt ziemlich viel.
Kein Problem, ich finde es wirklich sehr interessant und spannend. Und wie jemand, der sich dann gar nicht damit auseinandergesetzt hat, ist vielleicht eh ganz gut, wenn er da so einen Input kriegt. Und jetzt ist aber meine Frage, weil Sie gesagt haben, dass manche vielleicht überfordert sind, weil die Transparenz fehlt oder ist nicht transparent, wie Sie gesagt haben, so dieser grüne Schriftzug oder so ist ja dann schnell einmal Greenwashing, man glaubt von außen, es ist nachhaltig und schön grün. Glauben Sie, dass dann nur an der Transparenz fehlt, dass manche Menschen einfach überfordert sind, Nachhaltigkeit tatsächlich im Alltag umzusetzen oder gibt es da vielleicht auch noch andere Aspekte Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass es sehr viel an der Transparenz liegt und an der Möglichkeit, Informationen aufzunehmen. Weil die Entscheidung für ein Produkt, für etwas zu tun, das ist ganz kurzfristig. Also wir werden alle tagtäglich getriggert von Schaltungen, Werbungen, unterbewusst von Gerüchen, von Erinnerungen aus der Kindheit. Ja, mit dem müssen wir, wenn wir jetzt in Konsumdenken einfach umgehen. Ja, also da muss man wirklich bewusst hinschauen, was das jetzt wirklich ist. Braucht man es? Will man es einfach nur? Oder macht es mit einem emotional etwas, warum ich jetzt gerade zu diesem Produkt greife? Und da ist sicher einerseits die Transparenz, aber andererseits die Fülle an Informationen, was ich in dieser kurzen Zeit eigentlich parat haben muss. Ich muss umdrehen die Verpackung, da müsste draufstehen, woher jetzt, wo wird es produziert, was sind die Inhaltsstoffe, Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, wenn man nur diesen Bereich hernimmt. Normalsterbliche fangen mit E-Nummern, Ausdrücken von Zitronensäure, was immer in anderen Sprachen ist, ja eigentlich so in chemischen Bezeichnungen fast nichts an. Ja, und das ist einfach die klare Kommunikation. Vielleicht braucht es eine vereinfachtere Kommunikation, dass man die Fülle an Informationen gut herunterbrechen kann. Und das andere, was ich glaube auch noch braucht, ein in der breiten Masse das Verständnis für Nachhaltigkeit. In Hausverstand, auch wenn das eine Werbekommunikation schon ist, ja, von einem bekannten Lebensmittelkonzern. Aber es ist schon richtig. Also man sollte auch im Alltag seinen Hausverstand einsetzen und vielleicht auch mal doch auch von früher, von der Generation, von zwei Generationen davor, von den Großeltern, vielleicht auch einmal mitnehmen, dass zum Beispiel Fleischkonsum nicht tagtäglich, ja, gut ist. Beziehungsweise, wenn man einkaufen geht und das Kilo Fleisch oder das Huhn billiger ist als wie jetzt Gemüse, dann muss man sich halt doch fragen, nicht nur aus dem Aspekt des Tierwohls, sondern auch vielleicht aus dem Aspekt der eigenen Gesundheit. Wie wird das Fleisch produziert? Kann das überhaupt stimmen, dass ein Kilo weniger als wie eine Zucchini kostet? Wo kommt das her? Transportwege? Oder geh doch vielleicht gerade am Land zum Bauern, in einem Bauernladen. Also biologisch gleichzeitig mit Regionalität ist auch vor allem wichtig. Also nicht jetzt der Verkehrswege durch ganz Europa, nur weil Bio draufsteht. Also es sind so mehrere Aspekte. Und ich glaube, diese Fülle an Informationen müsste man in eine gute, tragfähige, verarbeitungsfähige Kommunikation bringen, so dass man es im Alltag, im ganz normalen Alltag gut wahrnehmen kann. Weil ich darf mir auch nicht ausnehmen, ich bin auch nicht jeden Tag ganz bewusst beim Einkaufen oder ganz bewusst in Entscheidungen jeden Tag. Also ich glaube, das ist einfach für einen Prozessor hier gar nicht machbar. Aber wenn man es einfach jeden Tag vielleicht nur ein bisschen probiert, ja, dann kriegt man für gewisse Dinge ein Gespür und Sachen werden auch dann zur Gewohnheit. Also dass man eben nicht immer nur beim Einkaufen auf Plastikverpackungen zurückgreift. Dass man wirklich vielleicht auch sich denkt, okay, ich esse eh kein Fleisch, nicht jeden Tag, aber ich esse jeden Tag in der Früh vielleicht eine Wurst, Semmel oder einen Leberkäse oder eine Streichwurst. Also so Dinge bekommt man ja auch mit, dass man sagt, ja, es ist eigentlich eh kein Fleisch, aber so in diesem Bereich oder einfach vom Einkaufen her, es ist einfach wirklich, glaube ich, außer der Transparenz sehr viel mit der Möglichkeit, dass man bewusst hinschauen kann und vereinfachte Informationen bekommt, die aber auch richtig sind. Und einen Hausverstand einschalten, das wäre sehr gut.
Ich finde es wirklich spannend, weil da muss ich jetzt ganz kurz einen Exkurs angehen, weil ich nämlich im Zuge meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Transparenz und eben mit diesen Verpackungen und Recycling-Symbolen, weil einfach ich denke, wenn sich jetzt jemand nicht damit auseinandersetzt, woher soll er es denn wissen? An Fülle von Informationen. Und ich habe dann auch, während Sie jetzt gesprochen haben, weil wir haben Sie ja, glaube ich, vor zwei Semestern in Eco und CSR in dieser Vertiefung gehabt. Und da war die Aufgabe, Nachhaltigkeitsberichte zu lesen. Und ich habe mir dann auch absichtlich einen Betrieb rausgenommen, wo ich mir gedacht habe, da hat es mich überhaupt gewundert, dass der einen Nachhaltigkeitsbericht macht und wie gut der eigentlich darin dann abgeschnitten hat. Und es ist einfach, aber ja, wer nimmt sich die Zeit und setzt sie hin und liest es und informiert sie darüber? Deswegen bin ich da der Meinung, es braucht irgendwie was für die breite Masse, was einfach zugänglich ist und ausschlaggebend ist.
Es ist die Frage, wie man das herunterbrechen kann, weil es gibt natürlich eine Vielzahl auch an Labels und jedes Label hat natürlich auch eine gewisse Sache, die man hinterfragen muss. Ja, wer erstellt das, wer überprüft das, ist das glaubhaft? Das sind alles ganz berechtigte kritische Fragen, wenn man so etwas etabliert, die man sich stellen muss. Ich denke aber, dass es auch sehr gut ist, wenn man sich die stellt und auch aber dann probiert und aus. Also es erwartet ja keiner, dass man zu 100% jetzt perfekt ist, ja, und sie auch selber den Druck vielleicht zunehmen, diesen Ansporn zu haben, 100% jetzt nachhaltig oder einfach alles bestmöglichst zu machen, sondern wirklich nur in kleinen Schritten immer wieder zu schauen, passt es, stimmt das, kann das überhaupt sein? Und dann kommt man, glaube ich, immer schon langsam mehr in diese Thematik hinein, man beschäftigt sich aktiver damit und dann wird das von irgendwann einmal selbstverständlich oder automatisierter, weil wir sind alle Gewohnheitstiere, sage ich jetzt da so ganz explizit, und irgendwann haben wir alle unsere Routinen. Und das wird auch für die große, breite Bevölkerungsschicht schwierig sein, die einzelnen Routinen aufzubrechen und dann neue zu etablieren, weil es geht einfach in diesen Switch, was wir jetzt haben, sei es in wirklich Energiewende, sei es in Klimaschutz, sei es in der Mobilität. Wir drehen da gerade an Schrauben, die das Gewohnte unserer Generation und der Generation jetzt danach einfach und davor, eher mehr davor als wieder nach, einfach zum Bröckeln bringt. Und da kommen natürlich Sachen auf, wie, ja, das haben wir schon immer so gemacht, bis jetzt ist es auch gut gegangen. Warum soll ich jetzt noch in meinem Alter von 40 plus ändern? Also, drum ist es gut, Fridays for Future und die ganzen Bewegungen zu haben, weil die sind mit dieser Materie viel sensibler schon aufgewachsen. Und da braucht man natürlich weniger Energie in Form von Kommunikation, die in eine andere Richtung zu bringen.
Beziehungsweise der Knackpunkt ist, glaube ich, auch der, man sagt das und das ist gut, aber eben das Verständnis, warum, was bewirkt man damit mit dem, ich nenne es jetzt, richtiges Handeln.
Das stimmt, ja. Die Auswirkung, ja. Muss auch sichtbar sein. Das ist, glaube ich, einer der Themen, was schwierig ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Unfall hat, ja, dann sieht man die Auswirkung zumeist sofort. Wenn man sich falsch ernährt oder in puncto Klimaschutz, Klimaanwandlung, Anpassung, wir werden die Auswirkungen und die Effekte unseren jetzigen Handelns und des Handelns davor erst einen Zeitraum später sehen und erleben und damit kämpfen. Und das ist, glaube ich, auch, dass das Bewusstsein schwieriger ist. Wenn wir, glaube ich, die Auswirkung sofort mit dem Handeln sehen würden, dann würden wir in manchen Bereichen einfach ganz anders agieren, als wir es jetzt tun. Dadurch, dass wir sich aber das zum Teil gar nicht vorstellen können, was sind eigentlich wirklich die Auswirkungen unseren jetzigen Handels, unseren jetzigen Raubbau an der Umwelt und somit auch an uns selber, gehen wir damit relativ nur leichtfertig um.
Oder denken, es betrifft uns eh nicht mehr.
Genau. Muss man halt dann nur die Frage stellen, irgendwer kennt immer wen, der was vielleicht ein Kind kriegt. Ja. Auch wenn es mich persönlich nicht betrifft, aber wenn man dann eigene Kinder hat oder von den Geschwistern oder guten Freunden, dann muss man sich halt auch denken, okay, dann, wenn ich nicht bereit bin für mich selber, ein bisschen auf die nächste Generation, ein bisschen an Nächstenliebe, ist es eigentlich im Prinzip, wäre doch auch recht fein und ein Miteinander, statt immer nur für den eigenen Profit zu wirtschaften oder an sich selbst zu denken. Ja.
Kann ich nur zustimmen, ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage, wie Sie vorhin gesagt haben, Sie können jetzt auch nicht jeden Tag so ganz bewusst handeln, aber jetzt stelle ich mir die Frage, nachdem Sie da sehr tief in der Materie drinnen sind, auch beruflich, welche Maßnahmen setzen Sie dann im Alltag, dass Sie dann doch nachhaltig leben?
Was ich vorher gemeint habe, warum ich nicht gehört, zum Beispiel, ich fange einmal mit denen, wo ich nicht nachhaltig lebe, an. sind die ganzen IT-EDV-Geräte. Ich stream genauso, ich habe meinen Laptop, ich habe meine Mobiltelefone, ich habe meine Bildschirme für die Arbeit, ich bin auch auf Social Media und Co. Und wenn ich mir das aus energetischer Sicht anschaue, was so ein Serverfarm ja, an Energie kostet, dann muss man sich echt die Frage stellen, sicher der Bezug der Energie kann gewechselt werden auf erneuerbare Energien, müssen wir aber auch erst produzieren, heißt errichten. Und das ist in manchen Ländern einfach nicht so leicht, das wirklich auf nationale Ebene umzulegen. Aber das ist so auch mein blinder Spot, mehr oder weniger, wo ich sage, okay, da müsste man viel mehr noch drauf schauen, wie man das da lösen kann. Wo ich schon tagtäglich bewusst oder auch nachhaltig für mich persönlich lebe, ist in meiner Ernährung. Also ich bin jetzt seit gut 14, 15 Jahre vegan unterwegs. Ab und zu Ausnahmen mit, wenn es irgendwo einen Kuchen gibt. Und da ist irgendwo ein Ei versteckt. Aber sonst eigentlich ausschließlich vegan und mir geht's gut. Und Mobilität ist für mich eine ganz wichtige Fragestellung im Punkt der Nachhaltigkeit. Also ganz ungewohnt für jemanden, der was vom Land kommt. Ich habe kein eigenes Auto. Ich fahre sehr gerne mit dem Zug. Natürlich, jetzt bin ich in Wien zu Hause, stellt sich für mich die Frage nicht, ob ich mir ein Auto nehme oder nicht, weil ja, ist man schneller zu Fuß unterwegs in Wien als wie mit jedem Auto. Nerven spart man sich auch. Und was noch, ja, die Kleidung ist für mich auch ein Part, wo ich aktiv nachhaltig schauen kann, sprich, nicht jeden neuen Trend mitzugehen. Und wenn man sich es auch leisten kann, ist natürlich auch eine Einkommenssache, zu schauen, wo wird es produziert. Brauche ich wirklich jetzt von ein T-Shirt, was um 4 Euro verkauft wird, 10 Stück davon oder überhaupt brauche ich diese Qualität oder leiste mir doch einmal im Jahr oder wann auch immer ein höherpreisigeres. Heißt nicht an Marken, weil die sind auch sehr hochpreisig, werden aber gleich produziert wie die 4-Euro-T-Shirts, sondern einfach schauen, es gibt wahnsinnig tolle Designerinnen schon im Nachhaltigkeitsspektrum, also das hat sich auch in den letzten Jahren von Kartoffelsack hin zu Blazer und schön geschnittenen Kleidern, Hosen schon verändert, gibt noch Potenzial im Design, das gebe ich zu, aber es wird. Und ein anderer Aspekt ist auch so, dass man einfach sagt, welche Materialien im Wohnen kauft man sich? Also schaut man zum Beispiel, dass man auch gebrauchte Möbelstücke bekommt, Vollholz statt Spanplatte, nicht immer alles vielleicht vom IKEA oder vom Lutz oder wo immer zusammengekauft. Flohmärkte sind da super, also so in diesem Bereich. Also man kann, glaube ich, im Persönlichen doch sehr viel machen, wenn man einfach auch sich die Zeit nimmt. Natürlich solche Dinge wie Einrichten, oh Gott, das macht man eh nicht alle Tage, aber da braucht man ein bisschen Zeit, ein bisschen auch Geduld für das. Und dann kann man da schon auch im Punkt der Nachhaltigkeit einen Beitrag leisten, meiner Meinung nach. Ja. Und in der Kosmetik, das ist auch noch ganz wichtig. Aber da gibt es ja auch schon ja, Kosmetik. Und im Hausbauen auch. Also da gibt es da gab es viel Aufholbedarf, muss ich sagen, im Hausbau. Also was jetzt Baustoffe belangt, da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. Also ein Aufruf an alle Produzenten für Baumaterialien, sich da einmal der Nachhaltigkeit bewusst zu werden, was man da auch für Lebensqualität verbessern kann, wenn man nachhaltige Rohstoffe verwendet im Hausbau, in der Sanierung, in der Dämmung. Das ist ganz gewaltig und ja. Wo man auch vielleicht, wenn bald wieder der Frühling kommt, wäre ein kleiner Aufruf, bitte zu schauen, dass die Blumenerde oder generell nicht aus Torf besteht. Weil Torf ist einer der größten CO2-Speicher, was wir haben. Und das kann man fast nicht mehr zurückbekommen. Also da müssen große Landschaften dann wieder unter Wasser gesetzt werden für etliche Zeit, damit dann wieder die Feuchtigkeit zurückkommt in den Boden und gespeichert werden kann. Also da, und es ist noch relativ viel Torf überall in die Blumenerden drinnen.
Das finde ich echt spannend, weil ich habe gewusst, Torf ist nicht gut, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es nie wirklich hinterfragt, warum eigentlich nicht.
Ja, ist ein riesengroßer Speicher, ja. Es ist einer der in Europa doch wesentlichste richtiges System, ja, und das wird einfach zerstört und das kann man nicht mehr so renaturalisieren, dass es wieder, also nur mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Aufwand. Und ich denke mal, ganz ehrlich, nein, gar nicht. Ich meine, die Blumenerden geht auch ohne Torf. Ja. Dann redet man halt mit den Blumen ein bisschen länger und macht einen Wurmtee, gibt es auch von den Kompostwürmern. Ja, also es gibt mehrere. Und was man auch noch im privaten Bereich machen kann, wenn man in einer Mietwohnung ist zum Beispiel, man kann auch seinen Stromanbieter umstellen. Also man muss ja jetzt dann nicht rein oder auch Fernwärme umstellen, wenn es möglich ist. Oder auch beim Gas zu schauen, dass ein gewisser Biogasanteil im Bezug drinnen ist. Und beim Stromanbieter zu schauen, dass erneuerbare Energien da bestmöglichst 100% daraus besteht und dann nicht nur aus Wasserkraft, sondern eine gute Diversität auch hat, weil ja, der Strommarkt, der Handel mit Zertifikate kann auch sein, dass man einfach ganz normale Kraftwerke hat in Österreich und kauft sich die Zertifikate aus Norwegen Wasserkraft ein und schon hat man Strom aus Wasserkraft in Österreich. Also da sollte man schauen, dass man das Umweltzeichen hat, den Strombezug, beziehungsweise wirklich ausgewählte Energielieferanten. Da mache ich mir jetzt zwar nicht beliebt, da wir wahrscheinlich am Montag oder was ausgestellt wird, Versorger. Aber ja, ich stehe dazu.
Ja. Aber da wären wir wieder bei der Transparenz, mit der wir eigentlich fast begonnen haben.
Das stimmt. Die Transparenz wäre, also in dem Punkt, man kann es nachlesen. Die auf der Rechnung steht da drauf, wie viel Prozent von welchen Kraftwerken und wie viel Zertifikate dadurch gekauft worden ist. Die Transparenz ist da, nur die Frage ist, wissen das die meisten und haben sie sich mit dem schon mal beschäftigt, was auf der Stromrechnung draufsteht? Und was heißt das eigentlich für einen? Also die Erklärung, die aktive Erklärung, natürlich wird der Kaffeesorger jetzt sagen, passt auf. Oder sonstiges ist ja, ja auch verständlich, nur für einen Konsumenten an sich, ich glaube, wenn man da genau hinschauen möchte, ist es auch möglich. Man muss nur ein bisschen hinterfragen, was da alles draufsteht.
Und ein bisschen aus seinen Gewohnheitsschemen wieder ausbrechen, weil war schon immer so dieser Anbieter, warum sollte ich mir jetzt die Arbeit machen und zu wechseln? Ist leider so.
Absolut. Absolut auch verständlich. Wenn es passt, dann passt es. Gerade der Strombezug hat in Österreich für unsere Generation ist es eines der Selbstverständlichkeiten schlechthin. Also bei uns hat es nie einen längeren Stromausfall gegeben, als wie vielleicht maximal ein paar Stunden. Ja. Dann rennt das gesamte Netz wieder. Also das ist einfach die, mit was wäre ich groß? Also, dass Elektrizität gibt und dass das eigentlich von der Steckdose kommt und dann passt es damit. Glaube ich, gibt es sehr viel, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wie sie, muss man auch nicht, weil es ist auch ein sehr komplexes System, nur man sollte doch auf einen ersten Blick wissen und verstehen, bei einer Rechnung oder sonstiges, was kaufe ich da eigentlich ein? Und wenn es mich wirklich interessiert, dass ich nachfragen kann. Und das ist drum auch das Spannende, gerade in meinem Job oder in der Verwaltung an sich, weil wir arbeiten an solche Richtlinien und Gesetze, Verordnungen, dass man da schauen, okay, wie kann man das eigentlich irgendwie in einen Rahmen gießen auch, dass es nicht schon ganzen Wildwuchs gibt. Und darum ist es auch so faszinierend, gerade aktuell, weil es einen riesen Umbruch gibt in der gesamten Branche.
Das glaube ich, weil wie jetzt so ziemlich der Großteil gerade jetzt in der jetzigen Zeit sehr abhängig ist von der ganzen Elektronik, weil man so eigentlich hauptsächlich kommuniziert und auch mit dem Homeoffice mal irgendwie in Verbindung steht. Und es war vor kurzem, hat auch Anbieter da ein paar Troubles gehabt und Kollegen von mir haben diesen Anbieter gehabt und man hat dann einfach kurze Zeit einmal irgendwie schauen müssen, wie man wieder online gehen kann. Und da hat man dann erst so richtig wieder gemerkt, wie abhängig man davon ist.
Das stimmt. Und das, da spielt eigentlich das Thema der Nachhaltigkeit auch wieder rein, weil auch wenn wir jetzt sagen, man stellt alles auf erneuerbare Energiesysteme um, wo werden die meisten also Elemente produziert. Das sind Metalle, das sind seltene Erden, das sind einfach auch Rohstoffe, die wir jetzt in Österreich oder in Europa zum Teil nicht haben. Das heißt, wir sind einfach auch da abhängig von gewissen Lieferanten und Verbindungen in andere Länder. Und da ist eben die Frage, wenn wir es schaffen, auch Produktionsstandorte wieder in Europa, Österreich zu etablieren und diese einfach auch mit einer gerechten Bezahlung und auch mit Umweltstandards darzulegen, dann werden wir auch in Zeit, weil das System wird immer instabiler und es wird immer anfallkritischer, muss man einfach schauen, wie kann man wieder die Wertschöpfung innerhalb von Europas in Österreich einfach auch schauen. Weil das haben wir im letzten Jahr gerade, wie der Lockdown war, es sind Lieferketten unterbrochen worden. Es ist ja wirklich für längere Zeit nichts mehr gegangen und da sind auch Produktionsstätten stillgestanden. Und dann hat man schon einen Einbruch auch gesehen jetzt für Erneuerbare, wo die wir aber so wahnsinnig brauchen, wird nichts geliefert oder kann nicht nachgeliefert werden. Und dann steht es aber auch. Und dementsprechend, wenn man da schaut, wie man das auch in Europa produzieren könnte oder da die Wertschöpfung, die heimische Wertschöpfung wieder rauffahren würde und nicht nur immer abwandern, auslagern, weil da nichts, keine Gewerkschaft gibt, ja, keine Löhne ordentlich gezahlt werden muss, alles in die Umwelt entlassen wird, die ganzen Abgase, Abflüsse, Abwässer. Da muss man halt einen anderen Ansatz denken. Und das ist halt auch wieder der Aspekt der Nachhaltigkeit. Auch wieder ein bisschen dezentralisiert in einem geringeren Umfang, Umfeld, dass man das auch wieder da zurückholt zu einem Teil.
Das stimmt. Wo ich ja der Meinung bin, alles ist in irgendeiner Art und Weise für was gut und dieser Lockdown hat uns vielleicht ein bisschen wachgerüttelt und auch wieder so diesen regionalen Bezug zu nach Hause, das ein wenig wieder aufzugreifen.
Sicher ein Aspekt hat, was auch viel diskutiert einfach auch ist das Reisen, also Nachhaltigkeit in Reisen. Das ist wie der Konsum, wie Leben, Lebensmittel. Also das sind zwei wesentliche Elemente. Ich glaube, die kommen am Schluss dran, wo man wirklich eine sehr lange Vorlaufzeit braucht, um hier wirklich eine kontinuierliche, langanhaltende Veränderung herbeizuführen. Step by step. Also von vornherein kommen und sagen, dann stoßt man auf so viel Widerstand, dass man dann gar nichts weiterbringt in der Sache. Und man muss einfach Alternativen aufzeigen und gar nicht so, du darfst nicht, weil dann wird es für viele interessanter nochmal, sondern wirklich mit Lösungen und mit Beispielen eher in die Kommunikation treten, wie super und wie gut das nicht ist. Und man verpasst eigentlich was, wenn man da nicht dabei ist und dass man einen Benefit draus zieht. Meistens geht es dann immer darum, wo springt dann für mich heraus, auch wenn man es probiert, anders zu sehen. Aber ich glaube, das ist doch bei sehr vielen nur sehr, sehr verankert. Und ist vielleicht auch in der Natur der Menschen. Ich weiß es nicht. Es ist auch anders Gebiet dann.
Der nächste Podcast dann.
Ja, aber da traue ich mich dann nichts zu sagen. Das ist dann absolut nur meine ganz komplette Privatmeinung.
Jetzt habe ich so noch eine Frage, weil es waren da schon einige Tipps, zu, was man so im alltäglichen Leben umsetzen kann. Gibt es jetzt irgendwas, was Sie sagen, also irgendwelche Tipps, die Sie vielleicht den Zuhörern mitgeben können, wie man jetzt nachhaltig ganz leicht im Alltag umsetzen kann? Jetzt im Lebensmitteleinkauf haben wir schon gehabt, aber auch, ich hoffe, es ist bald wieder möglich beim Essen gehen.
Also ich muss das ehrlich sagen, ich koche gar nicht. Das ist sehr selten. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag essen.
Dann habe ich jetzt ja die richtige Ansprechpartnerin dafür.
Ja, nein, das ist einfach aktuell, nein, gut, das hat nichts mit aktuell zu tun. Ich tue einfach nicht gern kochen und ich finde, es gibt so tolle Lokale und Restaurants, die wo es auch jetzt gerade Unterstützung brauchen und da, ich spare mir meine Zeit lieber für andere Dinge auf, als wie, dass ich jetzt gerade in der Küche stehe. Aber ich habe da ein super tolles ein Mittelweg oder ein Restaurant für mich entdeckt. Das ist in Wien, heißt es Rita Bringt. Die kochen vegan, vegetarisch mit biologisch regionalen Produkten jeden Tag. Man kann das im Vorfeld bestellen und liefern das mit dem Lastenfahrrad aus, zum Beispiel. Die verwenden eben Produkte saisonal vor allem auch. Und eben mit, man kann das nachschauen, wo die Produkte herkommen. Die arbeiten da mit regionalen Landwirten zusammen, die was im Umkreis von Wien sind, haben vom Adama und so weiter. Also das ist mein tagtägliche, wie ich schaue, okay, was esse ich? Also mir ist das besonders wichtig, welche Produkte oder Nahrungsmittel von der Qualität ich zu mir nehme, weil dadurch auch sehr viel von mehr leisten kann, meiner Meinung nach, wenn der Körper auch fit ist. Und beim Essen gehen, finde ich, ist das schon eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist auch nicht, was bewusst ist, weil wenn ich am Abend vor dem Lockdown mit Freunden, Arbeitskollegen oder sonst essen gegangen bin, dann suche ich mir ja das Lokal aus. Und dann weiß ich auch, was haben die auf der Karte, auf was legen die Wert. Ich meine, in Wien ist es ein Überangebot an extrem super leibenden Lokalen. Also da kann man sich an der Hand abziehen, der kocht selber, das hat die Produkte nachvollziehbar mit einer Lieferkette. Also da gibt es vom Biss. Also von dem her, ja, ist es sehr leicht in Wien. Am Land muss man sich einfach ganz klar, wenn man das sagen will, anschauen, wie der Wirt, die Wirtin kocht und was es im Angebot gibt. Also bei uns im Ort selber daheim haben wir etliche, die einfach nicht die gesamte Karte, aber Teile einfach umstellen. Es gibt schon viel mehr vegetarische Produkte, Sachen, was kochen. Wir haben an Bauernladen, wir haben so eine kleine Speis, heißt das, da kann man hingehen und von den ansässigen Landwirten dort die Produkte 24/7 abholen und man bezahlt selber dort vor Ort, ohne dass wer kontrolliert, funktioniert auch super. Also das sind so die Sachen, was man beim für die im Tagtäglichen umsetzen kann. Beim Essen gehen, wie gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, was man da zu sich nimmt.
Jetzt ist mir nur gerade eingefallen, in der jetzigen Situation kann man wahrscheinlich dann drauf schauen, wenn man sich schon liefern lässt, ob man vielleicht irgendwie selber Transportgefäße zur Verfügung stellen kann oder so, dass nicht immer diese Masse an Abfallprodukte da herumgeschickt werden.
Das stimmt. Jetzt beim Liefern lassen, da kommt es immer darauf an, genau, wo man bestellt. Weil zum Beispiel dieser Lieferservice, die haben nicht nur die Sackerl, sondern das Altpapier und da steht ja ganz drauf, da bitte nicht weghauen, man gibt es wieder retour, man kriegt wieder das Neiche. Bei uns im Ministerium haben wir auch super, super Küche, also so ein kleines Geschäft, das heißt die Soul Kitchen. Die kochen auch immer ganz frisch und auch mit super tollen Produkten. Und das Geschirr, was man dort kriegt, kann man wieder retour geben am nächsten Tag und dann kriegt man sogar einen Rabatt aufs Essen, wenn man es wieder bestellt. Also gibt einfach Möglichkeiten, wie man einfach den Abfall minimiert.
Das ist eine echt geschickte Idee und gleichzeitig dann auch Benefit für beide Seiten.
Genau, man kommt ja wieder, wenn man das weiß, ja. Aber das ist dann so die Möglichkeiten beim Essen gehen jetzt, ja.
Eine Frage, wir haben es eigentlich vorhin schon kurz behandelt, die Bereiche, die, wo sie überhaupt eher weniger bis gar nicht nachhaltig sind, das war eben beim technischen Konsum. Gibt es da sonst noch irgendwelche Bereiche? Ich habe es jetzt einfach mal so genannt.
Also da darf ich echt nur von meiner Bequemlichkeit, weil es ist einfach leichter, wenn sie alles synchronisiert. Es covert das Fairphone. Ich bin einfach echt nur aktuell sehr bequem in dem Bereich. Es taugt mir, wenn überall das Gleiche drauf ist und ich muss das noch einmal eingeben und es ist überall drauf. Das ist eine Erleichterung.
Ich glaube aber, es ist auch viel gar nicht bewusst, dass das dass dieser technische Bereich so viel Energie zieht.
Überhaupt da ist vom erst vor kurzem, das war mir auch nicht so genau bewusst, man weiß es, aber zum Beispiel die ganzen Kryptowährungen, es sind Unmengen, was je pro Transaktion einfach an Verbrauch haben und dadurch in Emissionen umgerechnet erzeugen. Ja, man muss schauen, wo sich das hin entwickelt. Wo ein Bereich, wo ich auch nicht so aktiv vielleicht hinschaue, da darf ich, wo wäre das? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sind es so Produkte oder Bereiche des alltäglichen Lebens, die man sich gar nicht so bewusst haben. Ich gehe gerade im Kopf so nach, einzelne Teilbereiche.
Ich muss sagen, ich habe mich selber auch gefragt und ich bin dann eigentlich zur gleichen Erkenntnis gekommen. Also, man gibt sein Bestes, aber wo ist jetzt eigentlich das wirklich bewusst gar nicht ist?
Ja, bewusst gar nicht ist, wie gesagt, bei mir wirklich in der EDV. Ja.
Aber mir wäre ehrlich gesagt sogar nicht einmal die eingefallen.
Also bewusst, das ist noch, ja. War das nicht eingefallen?
Nein, das ist eben schon so Routine, dass irgendwie zum Leben dazugehört und man hinterfragt irgendwie gar nicht mehr. So, wenn ich jetzt wahrscheinlich länger darüber nachgedacht hätte und ich weiß auch nicht, ab und zu hat man dann so Gedankenblitze, da fällt es einem dann schon wieder ein oder auf, aber wenn man dann so angestrengt drüber nachdenkt.
Ja, ich will nächstes Mal, wenn ich irgendwas nehme, was mir dann einfällt, hoppala, dann wäre ich Ihnen das nur so.
Ja, war interessant. Es wäre ja spannend, wenn jetzt einfach die Zuhörer, wenn denen irgendwas einfällt und in der Kommentarfunktion dann irgendwie andere Ideen oder andere.
Ja, das stimmt. Die eigenen Bereiche mal zum Überlegen, wo hat man das? Ja? Weil wenn man die größten Parts, die so offensichtlich sind, wie Verkehr, Kleidung, ja. Ernährung, Reisen, das sind die.
Sind auch die Bereiche, die ja in den Medien immer wieder kommuniziert werden. Also da wird man ja schon damit erschlagen, dass man da ja nachhaltig.
Ja, ne. Vielleicht beim Skifahren. Das ist auch nur so.
Ist Skifahren jetzt an und für sich oder wo man skifährt?
Naja, Skifahren hat für mich. Ich meine, heutzutage kann man ja fast nur mehr in die großen Skigebiete skifahren, weil dort einfach der Schnee einfach da ist, aufgrund der Schneekanonen. Und die Schneekanonen sind halt wirklich nicht schön zum Reden. Das ist so. Und je wärmer das wird, umso schwieriger wird es auch für die Schneekanonen, dort wieder Schnee zu produzieren, weil die brauchen ja eine gewisse Kälte. Und das ist so, ja, aber ich liebe es auch, Ski zu fahren, natürlich lieber auf einem Pulverschnee. Aber ja, das sind halt so die Gewohnheiten, wie man aufwächst und was man halt auch vielleicht ein bisschen aus Identität der eigenen Nation, sage ich jetzt einmal so, sieht. Ja. Aber das gehört auch sicher dazu. Ja. Beim Skifahren, also ich gehe auch gern Skifahren, benutze. Jetzt geht auch ein Lift, um muss nicht immer rauftreten, obwohl Skitour gehen auch sehr schön ist. Und da kommt halt auch dann wieder die Frage, okay, geht man auf Pisten, werden die abgeholzt, wie schaut da eigentlich die Nutzung aus danach, davor? Oh. Ja, genau, das sind so.
Ja, stimmt. Wenn man einmal zum Denken anfängt, dann kommt er von an ins von Hundertste ins Tausendste.
Das stimmt. Und das ist dann mit dieser Komplexität und wo dann vielleicht etliche sagen, oh, das ist mir alles zu viel. Und nein. Also vielleicht ist einfach so ein Coping-Mechanismus, denke ich mal, wo auch man persönlich dann sagt, diese Fülle an Auswirkungen, das ist mir zu viel und nein, will ich nicht mehr und resigniert. Da glaube ich halt, da hilft es einfach nur zu sagen, ja, okay, ich gebe mein Bestes da und probiere es einmal Step by Step und dann kommt eins nach dem anderen dazu oder man hat sich halt zumindest in die Bereiche als Privatperson einfach geöffnet dem Thema. Und vielleicht kommt dann das ein oder andere Thema dann noch dazu. Ganz unbewusst.
Und vielleicht bewirken wir schon mit dem Podcast irgendwas, die Zuhörer, die, ah ja, genau.
Ja. Ja, es ist immer spannend, ein bisschen drüber zum Nachdenken, wo der Bereich drin ist. Und ich glaube, privat Nachhaltigkeit als Konsumentin, also es gibt dann sicher immer unterschiedliche Hüte, was man sich auch aufsetzen kann, sollte, wird. Oder als Unternehmerin und sagt, was ist für mich Nachhaltigkeit? Wohl ich zwar mehr ein bisschen Fokus hier, aber trotzdem vergisst die anderen Bereiche nicht. Also wir leben ja nicht in einer Utopie, dass man sagt, es ist schön und gut und Friede, Freude, das Dritte weiß ich nie, aber...
Der Eierkuchen deswegen mit dem Ei.
Ja, danke. Genau. Ja, Eierkuchen. Dass das alle drei immer die gleiche Gewichtung haben, ja. Wäre zwar schön und es gibt einfach Ausrichtungen, wo man mehr vielleicht den Aspekt drauf hat, mehr im Sozialbereich oder mehr ökonomischen, ökologischen, dann wichtig ist nur, dass die nicht untergehen oder eins komplett nicht betrachtet wird oder zwar nicht und nur auf eins wirklich die ganze Power gelegt wird. Weil dann hat man wirklich für mein Befinden auch da spricht man nicht von Nachhaltigkeit. Sondern dann ist man einfach in der Wirtschaft wie gehabt, in 2.0 quasi gelandet, ja.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wir haben vorhin schon gesprochen, Sie haben gesagt, im Hausbau, im Sanieren, da gibt es echt noch einen Aufholbedarf für diesen, dass da irgendwie noch Nachhaltigkeit mehr präsent ist. Gibt es vielleicht irgendeinen anderen Bereich auch noch, wo Sie sagen, was Ihnen vielleicht auch jetzt während dem Reden bewusst worden ist, da sollte auch noch irgendwie, da steckt noch mehr Potenzial dahinter.
GDV, IT, das ist sicher, wo ich mir denke, da gibt es echt noch einen großen Nachhaltigkeitsbedarf. Was ich mir vielleicht auch denke, und das ist im kosmetischen Bereich, gibt es zwar schon viele Produkte, aber ich denke mir jetzt nicht so reine Dekor-Kosmetik, sondern ich selber habe zum Beispiel Kontaktlinsen. Die hat man schon selber mal die Frage gestellt. Wo kommen die her? Wie werden die produziert? Ich verwende da Reinigungsmittel dafür. Was ist da eigentlich drin? Und es ist zwar nur so klein, aber es ist trotzdem ein Rohstoff, wird verwendet für das. Ich haue das dann weg monatlich. Es gibt Tageslinsen, es gibt Jahreslinsen. Also das sind so auch Bereiche, wo ich mich selber noch frage, gibt es da vielleicht eine Steigerung oder eine Verbesserung? Wo kann man da aussetzen? Also auch in der Pharmaindustrie und im Finanzbereich auch.
Aber weil Sie Kontaktlinsen sagen, ich bin kein Brillenträger, außer die Sonne scheint. Wie sind Sie dann dahinter gekommen, was das für Inhaltsstoffe sind? Weil die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Beziehungsweise man schmeißt ja nicht nur weg, man trägt es ja eigentlich im Körper mehr oder weniger.
Genau. Also auf der Kontaktlinsen selber steht jetzt da nicht, was das für Inhaltsstoffe oder Bestandteile der Linse ist. Ja. Das kriege ich nicht außer. Also ich habe einen Optiker und der beliefert quasi einen mit dem Produkt. Man hat eine Firma dahinter. Die Firma weiß man, okay, die ist jetzt auch nicht der größte Umweltschützer, sage ich jetzt einmal, ja, weil das auch ein großer Konzern ist. Die Inhaltsstoffe vom Reinigungsmittel, die habe ich einmal eingegeben im Internet zur Recherche, weil ich nicht gewusst habe, was das jetzt alles für Verbindungen sind. Und dann habe ich mir schon gedacht, und das gibst du jetzt tagtäglich ins Auge hinein.
Will ich das überhaupt wissen?
Naja, will man es wissen, ja. Aber ich habe mich mit dem einmal beschäftigt und dann aufgrund der Notwendigkeit für mich, weil es einfach praktischer ist, bequemer ist, habe ich dann mit dem abgefunden und gesagt, ja, okay, dabei bietet mir noch kein anderer eine andere Lösung an, die was ich zwar dann dankend annehmen würde, aber aktuell gibt es in dem Bereich noch keine Entwicklungen. Das steht. Seit ich eigentlich Kontakt genommen habe, ist das eigentlich das Gleiche und das ist jetzt schon doch fast 20 Jahre. Geht das? Ja. Geht sich aus.
Das heißt, es ist jetzt ein Appell, ein Aufruf, falls irgendwer zuhört, der sich da auskennt.
Genau, falls irgendwer ja, Kontakt mit uns bauen möchte, dann bitte. Ja, das ist mir jetzt nur spontan gefallen. Ich weiß ja gar nicht, ob das so ein großer Absatzmarkt ist, ich weiß es nicht. Oder ob es wie viele Emissionen diese Branche hat und wo das eigentlich reinfällt. Ob es wirklich in die Pharma gehört oder in die Kosmetik oder in Gesundheit. Also das habe ich mir selber noch. Ich frage mich gerade selber wieder ein bisschen. Vielleicht wird das ein To-Do für den Abend, mehr oder weniger, ja. Um mal zu recherchieren wieder, ein bisschen nachzuforschen.
Ja, was. Echt spannend, bin ja noch nie auf die Idee gekommen, aber eben selbst als Nicht-Brillenträger, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir eher egal. Aber mit dem Alter kann es ja auch irgendwann einmal kommen, hoffentlich nicht, aber man weiß es ja nicht. Also nicht bei Ihnen jetzt nicht falsch verstehen.
Also bei mir ist es wurscht, also, kann nur besser werden, Ein schlechter hoffentlich nicht mehr.
Nein. Ja, jetzt bin ich eigentlich mit meinen Fragen durch. Ich habe überlegt, mir fällt jetzt eigentlich so ad hoc nicht wirklich was noch ein. Das Einzige, was ich Sie noch bitten würde oder was Sie vielleicht noch haben, ist so dieser einen ultimativen Tipp, den Sie den Zuhörern zu der Thematik noch mitgeben können, beziehungsweise vielleicht, was Sie den Hörern mit auf den Weg geben wollen oder was Ihnen auch persönlich am Herzen liegt.
Ja, sehr gerne. Ich meine, einen Tipp zu geben, das ist immer, das ist immer eine große Herausforderung, ja, weil man nie weiß, wie andere Personen gerade in welcher Phase oder sonstige Lebenssituation sich befinden. Aber in puncto Nachhaltigkeit ist mein persönlicher Tipp, Hausverstand einschalten, zu hinterfragen, ob das wirklich möglich ist. Und Step by Step kleine Schritte setzen, bevor man überhaupt keinen setzt. Und einfach sie auch nicht überfordern lassen vor diesem Druck, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit, aber doch auch mit einer Zielstrebigkeit in Richtung der eigenen Verbesserung seines Einflussbereichs, was man einfach machen kann. Und nicht überbürden mit ich muss, sondern das ist möglich und da kann ich meinen Beitrag leisten. Und ja, wir müssen alle dazu beitragen, aber das heißt da, dass der Einzelne dazu beitragen muss, wenn alle dazu beitragen. Und mit einem guten Beispiel einfach vorangehen und Eigenverantwortung übernehmen. Das war jetzt ein bisschen mehr. Ein paar mehr Tipps als wie nur einer. Anscheinend mag ich das doch sehr gern.
Naja, aber wie Sie gesagt haben, man weiß nicht, wer zuhört, wer in was für einer Verfassung ist und so sollte dann doch für den einen oder anderen immer schon was dabei sein.
Schauen wir mal.
Ja, also Ich kann mich wirklich nur sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Auch nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, Ihre Meinungen, Ihre Ansichten zu der Thematik geteilt haben. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe bzw. denke, es war für den einen oder anderen was Neues dabei, was er umsetzen möchte, was er weitergeben möchte an Freunde, Bekannte. Für mich war auch wieder was Neues dabei, weil man lernt nie aus. Und ich würde sonst gerne das Ganze mit Zitat vom amerikanischen Schriftsteller Mark Twain beenden. Der hat nämlich einmal gesagt, natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will sie schließlich den Rest meines Lebens darin verbringen.
Sehr schön. Ich danke Ihnen. Danke für die Möglichkeit.
Ja, bitte, gerne.